Wir haben heute den 15.06. und es ist 13.08 Uhr. Und wir starten mit einer kleinen Analyse und Erklärung im Nahostkonflikt zwischen Iran und Israel. Ich finde das jetzt nochmal relevant, weil das natürlich aktuell ein heißes Eisen ist, was da wieder geschmiedet wird. Und vielleicht auch ein bisschen zu erkennen, okay, was ist denn da eigentlich los? Aus dem Deutschlandfunk. Iran und Israel, Geschichte einer Erzfeindschaft. Schon seit Jahren bekämpfen sich Israel und der Iran im Verborgenen. Nach dem israelischen Angriff auf das iranische Atomprogramm droht nun ein offener Krieg der beiden stärksten Militärmächte der Region. Woher rührt die Erzfeindschaft? Israel und Iran als Verbündete? Was heute kaum vorstellbar ist, war einst Realität. Iran war nach der Türkei im März 1950 das zweite muslimische Land, das Israel offiziell anerkannte. Unter der Herrschaft des Schahs Mohammed Reza Pahlavi arbeiteten Israel und Iran zusammen. Sie entwickelten Kooperationsprojekte in der Infrastruktur oder Landwirtschaft. Israelische Spezialisten bildeten iranische Sicherheitskräfte und Geheimdienstmitarbeiter aus. Das ist lange her. In der Nacht zum 13. Juni 2025 hat Israel den Iran angegriffen. Mit der Begründung, dass der Iran laut Geheimdienstinformationen bei der Entwicklung einer Atombombe kurz vor einem Point of No Return gestanden habe. Der Iran wertete den Angriff als Kriegserklärung von Verbündeten zu Kriegsgegnern. Wie ist die Feindschaft zwischen Israel und dem Iran entstanden? Wendepunkt der iranisch-israelischen Beziehungen ist die Islamische Revolution im Iran. 1979, Revolutionsführer Ruhollah Khomeini ruft die USA und Israel als Erzfeinde aus. Zitat, das geschah quasi über Nacht und war ein geopolitischer Schlag, ein Schock ohnegleichen, beschreibt Politikwissenschaftler und Deutsch-Iraner Ali Fatollah Nejad. Die Führung in Teheran erkennt das Existenzrecht Israels nicht länger an, vielmehr wird der Kampf gegen Israel zur iranischen Staatsdoktrin. Das zeigt sich zum ersten Mal 1982, als Israel gegen feindliche Gruppierungen im Libanon vorgeht und im Süden des Nachbarlandes einmarschiert, was vor allem die schiitische Minderheit dort stark betrifft. Daraufhin erlässt Ayatollah Khomeini eine Fatwa und schickt iranische Revolutionsgarden zur Unterstützung. Die gründen im weiteren Verlauf der schiitischen die schiitische Hisbollah-Miliz, um israelische Truppen zurückzudrängen. Am ebenfalls von Khomeini ins Leben gerufene Al-Quds-Tag fordern jährlich Demonstranten im Iran und weltweit die Befreiung Jerusalems und wenden sich gegen das Existenzrecht Israels. Der Hass des Revolutionsführers hat auch machtpolitische Gründe. Khomeini macht die Unterstützung der Palästinenser und die Feindschaft zu Israel zur zentralen politischen Säule, weil er sich für sein Land nach den Vorreiterrolle in der islamischen Welt strebt. Die Palästina-Frage dient ihm dabei als Vehikel. Ohne diese könnte er als Angehöriger der schiitischen Minderheit kaum solche Anerkennung erreichen. An dieser grundsätzlichen Position als, Zitat, Anwalt der Palästinenser hält der Iran bis heute fest. Israel wiederum sieht im autoritär geführten Gottesstaat das Risiko für die eigene Sicherheit. Iran ist eine starke Militärmacht in der Region, die den jüdischen Staat zusätzlich durch die Unterstützung verschiedener islamischer Milizen unter Druck setzt. Seit Bekanntwerden des iranischen Atomprogramms 2002 fürchtet die Regierung in Tel Aviv zudem den Aufstieg Irans zu einer Atommacht. Wie wird der Konflikt zwischen dem Iran und Israel denn jetzt ausgetragen? Beide Staaten bekämpfen sich seit langem, allerdings oft im Verborgenen. Der Iran wird beispielsweise mit Terroranschlägen gegen jüdische Einrichtungen in Verbindung gebracht. In den 1990ern sterben insgesamt 114 Menschen bei zwei Bombenexplosionen in einem jüdischen Gemeindezentrum in Buenos Aires. Das Regime in Teheran versucht außerdem, Israels Sicherheit über Stellvertreter zu untergraben. Unter dem Begriff Achse des Widerstands stattet der Iran verschiedene Gruppierungen in der Region mit Waffen aus, darunter die Hamas und den islamischen Dschihad im Gazastreifen sowie die Hisbollah im Libanon. Israel wiederum bekämpft den iranischen Einfluss mit verschiedenen Mitteln. Dazu zählen Luftangriffe auf Stellungen pro-iranischer Gruppen im Libanon, Syrien und im Irak. 2007 zerstörten israelische Jets einen mutmaßlichen Atomreaktor im syrischen Deir al-Zor, der mit dem iranischen Atomprogramm in Verbindung gebracht wurde. Israels Auslandsgeheimdienst Mossad soll für die gezielte Tötung mehrerer iranischer Wissenschaftler verantwortlich sein. Mit einem den USA und Israel zugeschriebenen Cyberangriff zerstörte das Computervirus Stuxnet, haben wir auch schon viele Videos zugesehen tatsächlich, Zentrifugen zur Urananreicherung in der iranischen Forschungsanlage Natanz. Die Dokumentation war, glaube ich, eine Simplicissimus-Dokumentation. Stuxnet, Angriff auf die iranischen Atomanlagen ist vollkommen crazy. Also wirklich crazy. Einzige Ausnahme der anhaltenden Auseinandersetzung, zu Zeiten des Iran-Irak-Kriegs bezieht der Iran über geheime Kanäle Waffen aus Israel. Nach dem Angriff Israels im Juni 2025 seien die Iranerinnen und Iraner in erster Linie besorgt, sagt die Journalistin und Nahost-Expertin Nathalie Amiri, auch da sie sich alleine gestellt sehen. Zitat, anders als in Israel leben die Menschen in einem Land, in dem das Regime sie nicht beschützt. Es herrscht Unsicherheit, wie es nun weitergeht, sowohl angesichts der Bombardierung als auch angesichts der Nervosität und Aggressivität des Regimes. Das ist auch in meiner Wahrnehmung das einzig Positive, was man aus dieser Situation herausnehmen kann. Der Angriff Israels ist die Chance der iranischen Bevölkerung, dass das Regime im Iran gestürzt wird, wenn das lange genug passiert. Die Konsequenzen sind natürlich trotzdem ziviler Natur. Ja? Solche Angriffe bleiben nicht ohne Collateral Damage, wenn man jetzt mal so das so ausdrücken würde. Nichtsdestotrotz ist das zumindest eine Option. Weiter heißt es hier, insgeheim freuten sich sehr viele Iranerinnen und Iraner aber auch darüber, dass die militärische Führung durch Angriffe getötet würden. Denn diese Führungsfiguren hätten den Menschen über Jahrzehnte das Leben schwer gemacht. Die iranische Bevölkerung empfindet Israel aber nicht als Befreier. Mit einem von außen ausgelösten Regimewechsel hätten die Iranerinnen und Iraner sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Aussagekräftige Meinungsumfragen zum Angriff Israels im Juni 2025 gibt es noch nicht. Vor etwa einem Jahr waren sowohl Israelis als auch die Menschen im Iran offenbar skeptisch, was einen Waffengang gegen den jeweils anderen angeht. Laut einer Umfrage der Hebräischen Universität in Jerusalem waren 52% der Befragten in Israel gegen einen Vergeltungsschlag, nachdem der Iran im April 2024 Israel mit hunderten Raketen und Drohnen angegriffen hatte. Zu dieser Eskalation war es nach einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus gekommen, bei dem mehrere ranghohe Mitglieder der islamischen Revolutionsgarde starben. Experten gehen davon aus, dass auch die iranische Bevölkerung den Angriff auf Israel im April 2024 nicht befürwortet hat. Es sei möglich gewesen, dass Teile der erzkonservativen Elite hinter der Regierung stehen, nicht aber die Mehrheit der Bevölkerung, sagt damals Nahost-Experte Philipp Dienstbier. Diese leide vielmehr unter den desaströsen Situationen im Land. Zitat, die Regierung wird immer wieder kritisiert, dass sie Geld in die Milizen steckt, aber nicht in die Lage zu Hause. Versuche, der Regierung Unterstützung in der breiten Bevölkerung zu finden, scheitern deshalb oft. Also, das ist so eine kleine Historie und ich weiß nicht. Also fremdbestimmte Umstürze haben im Iran jetzt nicht so gut funktioniert. Da haben die schlechte Erfahrungen mitgemacht. Scheiße. Vielleicht ist dann das einzig Positive, was man überhaupt davon abwägen kann, die Tatsache, dass wir kein Atomwaffen-Iran haben. Während wir aber eine Atomwaffe wie Israel haben, I guess? I don't know. Es ist sehr unangenehm. So, da gucken wir, also das ist so eine kleine Ausblick auf die Vergangenheit. Und jetzt gucken wir mal in die Realität. Kämpfe zwischen Israel und dem Iran. Weitere Nacht mit schweren Angriffen. Das ist von heute Morgen 7.41 Uhr aus der Tagesschau. Die Kämpfe zwischen Israel und dem Iran gehen weiter. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen, in Tel Aviv und Jerusalem heulten die Sirenen, wieder gab es Tote. Israel und der Iran haben sich die dritte Nacht in Folge gegenseitig massiv attackiert. Israel griff den Iran aus der Luft an. Der Iran aktivierte seine Flugabwehr in 9 Provinzen, darunter Teheran. Doch die Gegenwehr ist offenbar gering. Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben mittlerweile die Lufthoheit über dem Iran. Nach israelischen Angaben wurden in der Nacht, Zitat, militärische Ziele ins Visier genommen. In der iranischen Hauptstadt Teheran seien Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprogramms bombardiert worden, teilte die israelische Armee mit. Laut Medien sollen sich dabei unter anderem um das Hauptquartier einer staatlichen Atomforschungsorganisation handeln. Hinzu kämen Attacken auf weitere Ziele, mit denen vom Iran dementierten Bemühungen zum Bau von Atomwaffen unterbunden werden sollten, darunter das Versteck des staatlichen Atomarchivs. Gemeldet wurden außerdem Angriffe auf das Kommando des iranischen Verteidigungsministeriums. Warum hatten der Iran das nicht einfach alles auch unter Krankenhäuser gebaut? So wie im Gazastreifen, das ist ja merkwürdig. Das iranische Ölministerium, es gibt ein iranisches Ölministerium, teilte zudem mit, dass bei israelischen Angriffen 2 Öldepots getroffen worden seien. Es handelt sich demnach um eine Anlage in Shahran, nordwestlich von Teheran, und eine weitere südlich der Hauptstadt. Wie ein AFP-Journalist berichtete, stand das Depot in Shahran in Flammen. Videos iranischer Medien zeigten brennende Öltanks, aus denen dichter Rauch aufsteigt. Auch das Verteidigungsministerium und das Hauptquartier des iranischen Militärforschungs- der Militärforschungsorganisation SPND wurden vom israelischen Militär angegriffen. Laut iranischen Berichten wurde das Verteidigungsministerium leicht beschädigt. Der israelische Verteidigungsminister Katz äußerte sich martialisch zu den Angriffen und schrieb: Teheran brennt. Katz hat bereits zuvor gedroht, Teheran werde brennen, sollte es weitere iranische Raketenschläge auf israelische Zivilbevölkerung geben. Ich verstehe nicht ganz. Bruder, das ist so weird. Getroffen wurde auch ein iranisches Gasfeld im Persischen Golf. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars handelt es sich um das Gasfeld South Pass. Es wird von Katar mitbetrieben und zählt zu den größten Erdgasvorkommen der Welt. Der Iran teilte mit, dass am ersten Tag der israelischen Militäraktion 78 Menschen getötet wurden. Am zweiten Tag seien zahlreiche weitere Opfer hinzugekommen. Darunter seien 60 Menschen, als eine Rakete ein 14-stöckiges Wohnhaus in Teheran zum Einsturz brachte. Unmittelbar nach dem Ende der israelischen Angriffe meldete iranische Staatsmedien mehrere Raketenangriffe auf Israel. Das alles in der Nacht passiert übrigens. Zitat: Eine neue Welle der Operation Wahres Versprechen 3 hat vor einigen Minuten begonnen, hieß es im Staatsfernsehen. Auch die jemenitische Houthi-Miliz teilte mit, in Koordination mit dem Iran Geschosse auf Israel abgefeuert zu haben. Aus mehreren Städten wie der Hafenmetropole Tel Aviv und Jerusalem gab es Berichte über getroffene Gebäude. Die israelische Armee schrieb auf Social Media, dass Millionen von Israelis in zahlreichen Städten in Schutzräume eilten. Such- und Rettungskräfte sind nach Armeeangaben an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz. In Israel soll es in der Nacht mehrere Tote gegeben haben. Die Angaben über genaue Zahlen variieren jedoch. Beim Einschlag einer iranischen Rakete in ein Wohnhaus kam am frühen Morgen in der israelischen Stadt Bat Yam nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom mindestens 6 Menschen ums Leben, darunter laut israelischen Medien auch Kinder. Mehr als 200 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Rettungskräfte suchten am Morgen fieberhaft nach den Vermissten. Das Gebäude drohte komplett einzustürzen. Im Norden des Landes werden bei Angriffen auf Wohnhäuser laut Magen David Adom zudem 4 Frauen getötet. Am frühen Morgen gab die israelische Armee dann bekannt, dass die Menschen die Schutzräume in einer Reihe von Gebieten in Zentral- und Nordisrael wieder verlassen dürften. Die Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, wo Geschosse eingeschlagen hätten. Also, oh mein, die Einschätzung dazu ist sehr, sehr schwierig, weil folgende Situation passiert. Wir haben hier ein Israel, das iranische Atomprogramm angreift. Ich persönlich finde einen Iran mit Atomwaffen bewaffnet äußerst unangenehm und besorgniserregend. Dabei sterben nicht nur hochrangige iranische Wissenschaftler und Militärs, sondern eben Zivilisten. Das ist in welcher Höhe auch immer, aber das ist wahrscheinlich so. Danach gibt es einen Vergeltungsangriff von Iran an Israel. Dabei sterben wieder Zivilisten. Und jetzt, was ist das? Was zur fucking ist? Also sehen wir jetzt die ganze Zeit dabei zu, wie die sich gegenseitig bombardieren und wissen nicht genau, wie wir, ne? Also,
what is this?
Das ist crazy. Weiter heißt es, eigentlich hätten Delegationen des Irans und der USA als Israels wichtigster Verbündeter am Sonntag im Oman Gespräche über das iranische Atomprogramm führen sollen. Diese Runde in der Hauptstadt Maskat wurde jedoch wegen der militärischen Eskalation abgesagt. Diplomatie und Dialog seien dennoch, Zitat, der einzige Weg zur dauerhaften Frieden, teilte Omans Außenminister Bad al-Busadi auf Social Media mit. Das Sultanat fungiert als Vermittler. In den seit rund 2 Monaten laufenden Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über das umstrittene Atomprogramm gab es zuletzt keine Fortschritte mehr. Nach der Absage ist fraglich, ob es nun überhaupt noch zu einer weiteren Runde kommen wird. Israel, die USA und andere Staaten, westliche Staaten, befürchten, dass der Iran heimlich Atomwaffen entwickelt. Teheran betont dagegen, das Programm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Ja, also das möchte ich ganz kurz sagen. Nein, natürlich nicht. Die entwickeln, also wenn das iranische Regime sagt, wir bauen natürlich keine Atomwaffen, sondern zu, dann nein, natürlich nicht. Die bauen Waffen, ne? Man kann da ich mache mal eine einfache Schlussfolgerung. Wir haben das in dem Artikel auch vorher schon gelesen. Die iranische Bevölkerung bemüht sich immer wieder, das Regime darauf aufmerksam zu machen, das Geld, was sie in Waffen stecken, eben für die Leute vor Ort auszugeben. Vergebens. Und genau so wird es auch bei dem Atomprogramm sein. Das Atomprogramm wird nicht für die Person vor Ort sein, sondern das wird natürlich dazu da sein, um angereichertes Uran im Zusammenhang mit Atomwaffen herzustellen und sich dann entsprechend zu bewaffnen. Darum, ich würde das jetzt vielleicht nicht unbestritten nennen, aber ich würde den Eindruck diesbezüglich schon deutlich in den Vordergrund rücken und sagen, Alter, die bauen da jetzt nicht eine, das iranische Atomprogramm wird nicht für den zivilen Gebrauch genutzt. Das ist eher unwahrscheinlich. Es wird vielleicht auch für den zivilen Gebrauch genutzt. Aber come on, bleiben wir mal realistisch. Ne? Das ist nicht, ne? Das sind nicht die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein, die man nirgendwo finden kann. Das existiert wirklich. Und es entzieht sich zum jetzigen Zeitpunkt in internationaler Kontrolle. Und da wird, US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Beitrag auf der Plattform Truth Social, die USA hätten mit dem Angriff auf den Iran über Nacht nichts zu tun. Wir bringen problemlos eine Einigung zwischen dem Iran und Israel. Wir können problemlos eine Einigung zwischen dem Iran und Israel erzielen und diesen blutigen Konflikt beenden. Ich bin persönlich der Meinung, dass wenn Donald Trump Präsident gewesen wäre, dieser Angriff erst gar nicht stattgefunden hätte. Wenn Donald Trump zu dem Zeitpunkt des Angriffs Präsident gewesen wäre, dann hätte dieser Angriff nicht stattgefunden. Ne? Und wenn er Präsident wird, während dieses Szenarios, zu Recht, dann wird dieser Angriff innerhalb von 24 Stunden oder etwas in diesem Zeitrahmen beendet werden. Ziemlich sicher. Bundesaußenminister Johann Wadephul rief bei einem Besuch in Saudi-Arabien zur Deeskalation auf. Die Situation in der Region sei weiter hochgradig volatil, sagte er in den Tagesthemen. Israel wollte keinen Umsturz im Iran. Wadephul reist heute in den Oman. Auch dort dürfte es um eine Beruhigung der Lage gehen. Noch aber scheint eine diplomatische Lösung in weiter Ferne. I don't know. Also es ist shit. Ich habe die ersten Berichte zu dem Angriff Israels habe ich mit Erstaunen vernommen. Ich fand es total krank. Ich fand den Angriff im Iran auch vollkommen wild im Zusammenhang des Kontexts der Bodenoffensive im Gazastreifen. Und das ist so wild. Der Israel hat es geschafft, in kürzester Zeit in einer Operation gezielt militärische, verantwortliche, wissenschaftliche, hochrangige Mitarbeiter und die wirklich äußerst effizient und effektiv diese Ziele auszuschalten. Während sie die letzten Monate damit verbracht haben, palästinensisches ziviles Leben im Gazastreifen zu töten, schaffen sie es ja anscheinend doch, gezielt und hochpräzise den militärischen Feind im Iran auszuschalten. Jetzt mit oder ohne Hilfe von den USA jetzt mal hingestellt, aber es ist komplett wild, das zu sehen. Also das eine zu sehen und zu sagen, what the fuck are you doing? Und das andere zu sehen und zu sagen, what? So, what? What is this? What the fuck is this? It's crazy. Kann man null vergleichen, die Iranis haben sich ja nicht unter den Zivilisten versteckt. Du willst sagen, dass die Iraner ihre Atomwaffenprogramme nicht unter Krankenhäuser und so gebaut haben? In Tunneln? Kurzer Frage zur Einordnung im Kontext, ne? Im Gazastreifen, wir sind aber einer Meinung, dass im Gazastreifen gerade ein Völkermord passiert, oder? Also wir wissen, das ist ein Konsens, ne? Das ist jetzt die Frage. Im Gazastreifen passiert gerade ein Völkermord am palästinensischen Volk. Ne? Nur um für mich kurz, das zu evaluieren. Deportationsfrage und so. Also nach den 40.000 Menschen, die da jetzt umgebracht wurden, könnte man das jetzt vielleicht sagen. Und nach den Bestrebungen auch zu sagen, hey, die sollen da jetzt deportiert werden, die sollen umgesiedelt werden, nach all dem, was wir jetzt gesehen haben. Ne? Das ist schon Völkermord. Und das wird es natürlich und auch hoffentlich im Iran nicht geben. Das waren schon ziemliche Präzisionsanschläge. Ne? Hatte ein bisschen den Vibe von diesen Pager-Sachen, für die der Mossad ja auch verantwortlich war. Also, es ist merkwürdig für mich zu sehen, das eine und das andere, die Ambivalenz dazu, das sich Gegenteilige, das Ablehnende, die Tatsache, dass das mit welcher und der Bundeskanzler, der das ist crazy, dass ich das sagen kann. Ich beziehe mich jetzt einfach mal aus die Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, der sagt, dass er nicht nachvollziehen kann, mit welchem Erfolg die militärische Operation oder die militärischen Angriffe im Gazastreifen, wem das dienen soll, und dass er nicht verstehen kann, warum man das tut, ne? Weil so viel ziviles Leben getötet wird. Also so viele Zivilisten werden getötet. Das sind die Worte des Bundeskanzlers. Des Bundeskanzlers. Und er ist vielleicht nicht mein Kanzler, aber er ist ein CDU-Kanzler. Das ist jetzt kein Linker. Schon besonders. Gucken wir mal nach Amerika. Apropos besonders. Die Situation im Iran ist weiter super krass. Im Nahen Osten könnte man jetzt sagen, die Entwicklungen dazu würden weiter anhalten. Wir werden also die nächsten Tage noch davon lesen. Und jetzt gucken wir mal nach Amerika. Es gab in Amerika nämlich eine Reihe von Ereignissen. Ich gucke danach noch ein Video dazu mit Bezug auf die Parade von Donald Trump. Ich möchte die Nachrichten jetzt aber eher auf die Gegenproteste und die sonstigen Ereignisse lenken. Aus der Tagesschau. Landesweite Massenproteste gegen Donald Trump. Die No-Kings-Proteste in den USA. Beim No-Kings-Day gingen landesweite Menschen auf der Straße. Laut Veranstaltern waren es Millionen. Sie werfen US-Präsident Trump vor, wie ein König zu herrschen. In Salt Lake City wurde sogar ein Teilnehmer angeschossen. Niemand steht über dem Gesetz. Daran haben Protestierende in den USA erinnert. Am No Kings Day gingen Menschen in mehr als 2000 Städten des Landes auf die Straßen. Die Veranstalter sprachen von insgesamt 5 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 5 Millionen. Sie protestieren gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump und aus ihrer Sicht autoritär auftretendes Präsidenten. Neben Kritik an Trumps Migrationspolitik warfen sie ihm vor, seine gesetzlichen Befugnisse zu überschreiten und wie ein König zu regieren. Im Bundesstaat Utah wurde ein Mensch angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall in Salt Lake City während einer der Anti-Trump-Kundgebungen. Das Opfer sei, Zitat, mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Es habe eine Festnahme gegeben. Also warum der angeschossen wurde, keine Ahnung, steht hier nicht. Bei den Anti-Trump-Protesten trotzten etwa in New York 1000 Demonstranten dem Regen. Laut ersten Schätzungen der Organisation gingen allein dort 200.000 Menschen auf die Straße. Immer wieder skandierten sie, so sieht Demokratie aus, und forderten die Absetzung Trump. Auf Schildern und Plakaten kritisierten sie beispielsweise die Arbeit der Einwanderungsbehörde ICE, die unter Trumps verstärkt gegen Einwanderer ohne Papiere vorgeht. In New York wurden mehrere Protestierende festgenommen, wie der Sender CNN berichtet. Unter den Demonstranten war auch der Schauspieler Mark Ruffalo, der aus dem Avengers-Film als grüner Riese Hulk bekannt ist. Der Präsident habe sich selbst zum König und Diktator gemacht und trete die Rechte der US-Bürger und mit Füßen, sagte Ruffalo und fügte hinzu, wir sind empört und haben Angst, der einzige Weg ist, dass die Leute gemeinsam dagegen ankämpfen. Auch in Städten wie Atlanta, Philadelphia, Los Angeles war auf den TV-Bildern große Menschenmengen zu sehen. In Florida wurden Protestierende auf dem Weg zu Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago von der Polizei gestoppt. Die Proteste bleiben überwiegend friedlich. In der Innenstadt von Los Angeles heizen sich die Lager aber auf. An einem Behördengebäude wurden Tränengas eingesetzt, um Demonstranten zurückzudrängen. Nach Angaben der Polizei wurden aus der Menge Steine und Flaschen geworfen. Bei einer Demonstration in Kalifornien sagte die Bürgermeisterin von Oakland, Barbara Lee, Zitat, wir sind hier, um unser Land daran zu erinnern, dass dies eine Demokratie ist, keine Könige erlaubt, skandierte die Politikerin. Wir erlauben keine Diktatoren in einer Demokratie. Der Bürgermeister von San Francisco, Daniel Lurie, hatte zuvor zu friedlichen Protesten aufgerufen. Sie würden keine Gewalt und zerstörerisches Vorgehen tolerieren, mahnte Lurie. Absage gab es allerdings in Minnesota. In Miami gab es unterdessen eine Gegendemo, bei der die Teilnehmer Trump zum Geburtstag beglückwünschten, wie der Sender NBC berichtete. In Minnesota wurde die geplante Demonstration nach tödlichen Schüssen auf demokratische Politiker abgesagt. Das komme ich gleich nochmal dazu, was da passiert ist. Den Protest hatte befeuert, dass Trump in Washington eine Militärparade veranstaltet. Anlass ist der 250. Gründertag des US-Heers, doch es ist auch der 79. Geburtstag des Präsidenten. Umfragen zufolge ist ein Großteil der US-Bevölkerung gegen die Parade, während sie in Trumps republikanischer Partei Zustimmung findet. Bei der Eröffnung der Parade betrat Trump in Begleitung seiner Frau eine riesige Bühne vor dem Weißen Haus. Anschließend wurden Salutschüsse abgefeuert und die US-Nationalhymne erklang. Rund 6.000 Soldaten, 50 Hubschrauber und 150 Panzer nehmen an dem in den USA unüblichen Spektakel teil. Schätzungsweise hat das gekostet zwischen 45 und 90 Millionen US-Dollar. Was hat das gekostet? Also wieso hat das so viel gekostet? Nun, man musste ja nicht nur das Personal dahin bringen, man musste auch die ganzen Kettenfahrzeuge und Panzer dahin bringen und man musste die Straßen und Örtlichkeiten vor Ort absichern und mit Stahlplatten ausstatten, damit die Panzer den Asphalt nicht zerstören. Neben den ganzen anderen Sicherheitsvorkehrungen, die man logischerweise veranstalten muss. Fucking insane. Wir gucken uns danach zu dieser Parade noch ein paar Videos an, weil es wird behauptet, und das kann ich jetzt noch nicht, wir müssen uns das mal angucken, da wird es auch nachträglich Berichterstattung zu geben, weil das gestern erst passiert ist. Es wird behauptet, dass die Parade echt nicht so gut besucht war. Waren wohl nicht so viele da. Aber gucken wir erstmal auf was Relevantere. Nämlich das Attentat von Minnesota. Ihr habt es gerade schon kurz gehört, ich habe dazu einen Artikel aus der Zeit. Eine neue Eskalationsstufe der rechten Gewalt. Der mutmaßliche Attentäter von Minnesota ist ein christlicher Nationalist. Die ermordeten Politikerin Melissa Hortman hat viele Reformen in den USA-Bundesstaat vorangetrieben. Es ist eine neue Eskalationsstufe der rechten Gewalt in den USA. In einem Vorort von Minneapolis im Bundesstaat Minnesota wurde am Sonnabend die demokratische Politikerin Melissa Hortman und ihr Ehemann von einem Attentäter erschossen. Laut Governor Tim Walz handelt es sich um ein politisch motiviertes Mordattentat. Kurz zuvor schoss offenbar derselbe Täter in einem anderen Vorort auf einen weiteren demokratischen Abgeordneten. Bei State Senator John Hoffman und seiner Frau gibt es Hoffnung, dass sie überleben. Zitat: Unser Bundesstaat hat eine großartige Führungskraft verloren und ich habe zwei meiner liebsten Freunde verloren, sagte Governor Walz bei einer Pressekonferenz, sichtbar berührt. Die 55-jährige Hortman war seit 2005 Mitglied des Repräsentanten des Hauses von Minnesota, zwischen 2019 und Anfang dieses Jahres Sprecherin des Parlaments. Hortman habe mit Würde, Mitgefühl, Humor und Pflichtbewusstsein ihr Amt erfüllt, sagte Walz. Auch anderen Kolleginnen und Kollegen zeigten sich erschüttert von der Nachricht. Die Polizei hat als mutmaßlichen Täter einen 57-jährigen Mann namens Vance B. identifiziert. Dieser habe sich als Polizist getarnt und am frühen Morgen an den Haustüren der Politiker geklingelt. Später sei es zu einem Schusswechsel mit der Polizei gekommen. Seitdem ist der Mann auf der Flucht. Eine Großfahndung läuft. Anwohner der Gegend Nordlich von Minneapolis wurden inzwischen zwischenzeitlich darum gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Zitat: Diese Person hat das getan, um unserer Community Angst einzujagen, sagte Hollis Winston, Bürgermeisterin von Brooklyn Park, der Stadt, in der Hortman und ihr Mann lebten. Nach allem, was die Polizei über den mutmaßlichen Täter bekannt gegeben hat, ist der politische Hintergrund eindeutig. Offenbar war Vance ein christlicher Nationalist. Es geht also um rechten Terrorismus. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit insgesamt rund 70 Zielen gefunden. Vermerkt sind dort neben Hortman und Hoffman auch andere demokratische Politikerinnen und Politiker, sowie die Namen von Ärzten und Aktivistinnen, die sich für Abtreibungsrechte einsetzen. Standorte von Schwangerschaftsabbrüchen durchführende Kliniken der Organisation Planned Parenthood wurden ebenfalls genannt. Der Tatverdächtige war mehrmals von Gouverneuren Minnesotas in eine Art Arbeitsagentur des Bundesstaates berufen worden. In dieser Funktion habe er auch mit Hoffman zusammengearbeitet, bei dem Anschlag verletzt wurde. In kaum einem anderen Bundesstaat haben die Demokraten in den vergangenen Jahren so viel progressive Reformen durchsetzen können wie in Minnesota. Zu den Erfolgen zählten unter anderem ein Programm für kostenloses Schulessen, bezahlte Elternzeit, erweiterte Rechte auf Schwangerschaftsabbruch, Klimaschutzmaßnahmen und schärfere Waffengesetze. Die ermordete Hortman hat diese Fortschritte maßgeblich vorangetrieben. Der lokale Fernsehsender Care 11 und die New York Times sprachen mit einem engen Freund des Verdächtigen, der sagte, dass der gesuchte Mann ein überzeugter Trump-Wähler sei. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der mutmaßliche Täter für eine private Sicherheitsfirma gearbeitet haben. Zitat: Wir fahren die gleichen Fahrzeugmarken und Modelle, die auch viele Polizeibehörden in den USA verwenden, heißt es auf der Website des Unternehmens. So könnte sich erklären, dass der Mann während seiner Taten nicht nur eine Polizeiuniform trug, sondern auch mit einem Fahrzeug unterwegs war, das wie ein Polizeiauto aussah. Ob er Komplizen hatte, ist laut Polizei offen. Offenbar hatte er auch ein Manifest hinterlassen, zu dessen Inhalten bislang jedoch nichts bekannt ist. Wie das Online-Magazin Wired berichtet, hat der Verdächtige eine Zeit lang für eine evangelikale Kirche gearbeitet. Er soll im Rahmen einer Missionsreise in den Gazastreifen und das Westjordanland gefahren sein, um dort, Zitat, militante Islamisten aufzusuchen und das Evangelium zu verkünden.
Okay.
Im Auto des mutmaßlichen Täters wurden des Weiteren Zettel gefunden, wo No Kings stand. Unter diesem Motto waren am Sonnabend hunderttausende Menschen landesweit auf den Straßen, um gegen Donald Trumps autoritären Umbau des Staates zu demonstrieren. Es ist also möglich, dass der Mann auch im Rahmen dieser Demos einen Anschlag geplant hat. Die Polizei riet der Bevölkerung von Minnesota deshalb davon ab, an den Protesten teilzunehmen. Vor dem State Capitol in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, versammelten sich am Samstagnachmittag dennoch Tausende, um ein Zeichen des Widerstands zu setzen. Das ist der Grund, warum die offizielle Demo abgesagt wurde. Trump verurteilte die Tat auf seiner Plattform Truth Social und sprach von entsetzlicher Gewalt, die in den USA nicht toleriert werde. US-Ministerin Pam Bondi und das FBI hätten die Ermittlungen übernommen und würden alle in der Tat Beteiligten mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgen und am Ende bestimmt begnadigen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert, sagte Trump. Abgesehen davon warnte der US-Präsident, der am Sonnabend seinen 79. Geburtstag feierte, vor allem mit der von ihm beorderten Militärparade zum 250-jährigen Bestehen der US-Armee. Seit Trump im Januar im Weiße Haus zurückgekehrt ist, hat sich das politische Klima in den USA extrem zugespitzt. Als eine der ersten Amtshandlungen begnadigte Trump nicht nur 1500 seiner Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gestürmt hatten, sondern auch 23 Gegner und Gegnerinnen von Schwangerschaftsabbrüchen, die im Zusammenhang mit gewaltsamen Protesten festgenommen waren. Die besagten Aktivistinnen und Aktivisten hatten unter anderem die Eingänge von Abtreibungskliniken blockiert, Klinikenpersonal angegriffen und Schwangere attackiert, weshalb sie Strafen von bis zu 5 Jahren Haft bekommen hatten. Trump sagte bei der Unterzeichnung des Dekrets, dass diese Leute jedoch zu Unrecht verurteilt worden seien. Als Vizepräsident J.D. Vance einen Tag nach Trumps Begnadigung eine Rede vor Gegnern von Schwangerschaftsabbrücken hielt, versicherte er ihnen, dass, Zitat, die Regierung sie nie wieder verfolgen werde. Während die Trump-Regierung rechte Gewalttäter freilässt, bekämpft sie progressive Kräfte auf radikale Weise. Die Methoden reichen von rhetorischer Dämonisierung über Strafverfolgung bis zum Entzug von staatlichen Geldern. Zu den Zielen gehören demokratische Politikerinnen, liberale Universitäten, kritische Medien und alle Aktivisten, die sich irgendwie links einsetzen, ob für Black Lives Matter oder den Krieg im Gazastreifen. Erst am vergangenen Wochenende schickte Trump die Nationalgarde und das Militär nach Los Angeles, um die dortigen Proteste gegen Abschiebung zu unterdrücken. Zitat, wir bleiben hier, um diese Stadt von der sozialistischen und lästigen Führung zu befreien, sagte die Heimatschutzministerin Kristi Noem. Gemeint war der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass. Beide keine Sozialisten, sondern moderate Demokraten. Als der kalifornische US-Senator Alex Padilla bei einer Pressekonferenz von Noem am Donnerstag Fragen stellen wollte, wurde er von Bundesbeamten aus dem Raum gezerrt und festgenommen. Dass in den USA ein zunehmendes Klima der Gewalt herrscht, hat also vor allem mit der republikanischen Regierung zu tun. Gewalt gegen Politiker ist indes in den USA nichts Neues. Mit Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, John F. Kennedy gibt es insgesamt 4 US-Präsidenten, die von Attentätern ermordet wurden. Auch Kongressmitglieder und Lokalpolitiker sind immer wieder Anschlägen zum Opfer gefallen. In San Francisco ertötete ein Mann 1978 sowohl den progressiven Bürgermeister George Moscone als auch den homosexuellen Bürgerrechter Harvey Milk. Auch in den vergangenen Jahren gab es verschiedene Anschläge und Morddrohungen gegenüber Politikern und ihren Familien. Im Jahr 2020 schmiedete eine rechtsextreme Miliz in Michigan den Plan, die Gouverneurin Gretchen Whitmer zu entführen. 2022 wurde der Ehemann der damaligen Vorsitzenden US-Präsidentenhauses, Nancy Pelosi, in ihrem gemeinsamen Haus mit einem Hammer schwer verletzt. Im Juli 2024 wurde Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania angeschossen. Dass der Attentäter im Wählerverzeichnis als Republikaner registriert war, hielten hochrangige Republikaner nicht davon ab, das progressive Lager verantwortlich zu machen. US-Senator Tim Scott machte die, Zitat, radikale Linke und kommerzielle Medien für den Anschlag auf Trump verantwortlich. Auch im Fall der erschossenen demokratischen Politikerin Melissa Hortman werden die Motive bereits verzerrt. Elon Musk schrieb, Zitat, die extreme Linke ist mörderisch gewalttätig. Die Instrumentalisierung dieser Tat von rechts hat also schon begonnen. Ein Rechtsextremist und Trump-Wähler tötet eine demokratische Politikerin und Elon Musk nennt das Ganze eine linke extrem... Also für den Fall, dass ihr gedacht habt, dass das aufhört mit Musk, und der sich jetzt nach seinem politischen Debakel zurückzieht, leider nicht. Leider nein. Elon Musk entscheidet sich weiter dazu, ein schlechter Vater und der Sohn eines Freiers zu sein mit einer Edelsteinmine in Südafrika. Den letzten Artikel, den ich habe, den wollte ich mit reinbringen, weil er so absurd ist. Ich lese ihn einfach mal vor und ihr, ja, wir werden sehen. Also, in der baden-württembergischen Kleinstadt Albstadt wollte der Unternehmer Kaspar Pfister eine Pflegeschule für ausländische Beschäftigte bauen lassen. Investitionsvolumen? 10 Millionen Euro. Alles war fertig. Das Geld stand bereit, die Baupläne waren genehmigt. Dann sah er, so berichtet er es gegenüber der deutschen Presseagentur im April, dass in dem Ortsteil, wo die Schule stehen sollte, 37% der Menschen die AfD gewählt haben. Seine Konsequenz? Er stoppte die Pläne. Investition gone. Ein Grund war die Sorge vor Rassismus gegenüber dem Tagesspiegel, erzählt der Pfister nun. Zitat. Wenn ein Ort mit 6000 Einwohnern 37% AfD-Wähler sind, kann ich doch keine Pflegeschule für ausländische Fachkräfte dorthin setzen. Für den Unternehmer, der 1900 Menschen an 40 Standorten in Deutschland beschäftigt, war das einfach zu riskant. Der Oberbürgermeister des Ortes äußerte Bedauern über die Entscheidung und wiederholte das, was Ökonomen schon mantraartig vor jeder Wahl betonen. Zitat, die faschistische AfD ist ein negativer Standortfaktor. Es gäbe aber nun viele, die ins Nachdenken kämen. Dass Unternehmen in AfD-Hochburgen Probleme haben, hat schon im August 2023 eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft ergeben. Darin hat fast jeder zweite befragte Unternehmer in einer AfD-Hochburg gesagt, er habe schon jetzt Probleme, aus dem Ausland Fachkräfte zu gewinnen. Ach so. Aber ich dachte, die wollen die da haben. Ich dachte, es geht nur um die anderen, die nicht. Aber irgendwie scheint das ja nicht wahr zu sein. 27%, also fast jeder dritte Befragte, sagte damals, dass es sogar auch Probleme bei der Sicherung von Fachkräften aus dem Inland gäbe. Die konkreten Folgen von Populismus von rechts haben die Ökonomen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel vergangenes Jahr untersucht. Dabei haben sie die wirtschaftlichen Folgen von Populisten auf den von ihnen regierten Ländern über einen Zeitraum von über 100 Jahren verglichen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Zitat, schon wenige Jahre nachdem sie in die Regierung eingetreten sind, sind die negativen Folgen messbar. Nach 15 Jahren liegt das reale Bruttoinlandsprodukt eines Landes sogar ganze 10% niedriger. Diese starken Auswirkungen sind ähnlich, ob nun Rechts- oder Linkspopulismus, wenn sie an der Macht sind. So das IFW. Das zentrale Versprechen der Populisten, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein besseres Land zu ermöglichen, werde nie eingelöst. Im Gegenteil. Die Daten zeigen, dass sie nicht nur Wachstum und Konsum senken, sondern auch, dass die Ungleichheit eher ansteigt. Besonders bei rechtspopulistischen Regierungen geht die Schere zwischen Arm und Reich weit auseinander, da untere und mittlere Einkommensschichten besonders stark verlieren. Diese Entwicklung können wir in Europa jetzt auch in den USA beobachten. Durch die Zölle, die US-Präsident Donald Trump auf China, Kanada, Mexiko verhängt hat, ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal schon um 0,3% geschrumpft. Noch nicht mit eingerechnet sind hier die Zölle auf alle Welt, die im April an seinem Liberation Day verkündet wurden. Hinzu kommt noch seine Einwanderungspolitik. Etwa 11 Millionen Menschen leben ohne gültigen Papier in den USA und sind dadurch ein echter Wirtschaftsfaktor. Trump will diese Menschen aus dem Land schaffen, hat sogar schon damit begonnen. Das wirkt sich auf die US-Unternehmen aus, wie das Wall Street Journal berichtet. Aus Sorge vor Abschiebungen gehen in viele Latinos seltener einkaufen oder im Restaurant essen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Proteste in Los Angeles passiert sind. Ne? Eine Textilfabrik wurde von ICE-Agenten umstellt und Leute wurden einfach eingepackt. Und das hatte die, als Konsequenz daraus sind die Proteste in Los Angeles passiert. Also wegen Trump. Zitat, aus Angst vor Deportationen, Repressalien und steigenden Preisen beschränkt diese Bevölkerungsgruppe ihre Ausgaben, sagt Handelsexperte Jörg Funder gegenüber NTV. Betroffene Firmen berichten von Umsatzverlusten von bis zu 50%. Auch die AfD fordert einen deutlich restriktiveren Kurs in der Migration in Deutschland. In ihrem Wahlprogramm von 2025 stellt die Partei den Fachkräftemangel in Frage. Es sei, Zitat, antideutsch, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen. Durch Automatisierung und Digitalisierung gäbe es bald keinen Mangel an Fach- und Arbeitskräften mehr, sagen die Faschisten. Dass das nicht stimmt, dafür reicht der Blick in einer der am schwersten vom Fachkräftemangel betroffenen Branchen im Land. Der Pflege. Die Zahl derer, die gepflegt werden müssen, wird in den kommenden Jahren enorm steigen. Schließlich werden nun die Babyboomer immer älter. Seit 2014 hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen auf 5,6 Millionen verdoppelt. Um diesen Bedarf abzudecken, braucht es mehr Personal. Seit 2021 bleibt die Zahl der Pflegenden mit deutschen Staatsangehörigkeit allerdings konstant. In der Altenpflege sinkt sie sogar. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarktforschung. Ausgeglichen wird diese Defizit immer mehr mit ausländischen Beschäftigten. In der Altenpflege kommen mittlerweile 20% der Beschäftigten aus dem Ausland. Daher wollte auch Kaspar Pfister seine Pflegeschule für ausländische Fachkräfte bauen. In Albstadt wird sie, wegen der faschistischen AfD, jetzt aber nicht mehr gebaut. Im Tagesspiegel verriet er jedoch, dass er einen neuen Standort hat. Zitat: Manchmal denkt man ja, eine negative Entscheidung zieht einen runter. Aber manchmal kommt man auch der berühmte Phönix aus der Asche. Tja.
Na dann?
Dann halt nicht. Ist eine ziemlich unglückliche Situation. Man muss langfristig aber sagen, wenn das tendenziell so weitergeht, was die Abstimmverhältnisse von Menschen angeht, dann wird es zukünftig grundsätzlich sehr, sehr schwierig sein, einen Standort überhaupt in Deutschland zu finden. Und das ist jetzt kein Ha-Ha-Hi-Hi, das ist halt einfach, also wenn wir diesen Schnittpunkt erreicht haben, das heißt, wenn die Sorge von ausländischen Fachkräften zu groß ist, um nach Deutschland zu kommen, die Rechtsextremen und Faschisten politisch zu stark sind und die Wirtschaft sich nicht mehr dazu bereit erklärt, überhaupt in Deutschland diese Art von Förderung durchzuziehen, dann können die Boomer sich schon mal fragen, wie sie sich selber pflegen. Weil wenn du das nicht mit ausländischen Fachkräften subventionieren kannst oder fördern kannst oder die beisteuern kannst, ja dann, wenn man die AfD verbietet, hat man 2 Jahre später eine Kopie davon. Damit ist auch nichts gewonnen. Das ist nicht korrekt. So funktionieren Parteiverbotsszenarien nicht. Alle Funktionäre und politischen Akteure, die in dieser Partei aktiv sind, haben in einer Folgepartei nichts, können nichts mehr machen. Die Infrastruktur wird zerschlagen, die Parteimittel, die Finanzen werden aufgebrochen und ich glaube, es wird irgendeine Bestrebung geben in dieser Form, aber sie wird sich wahrscheinlich an der Heimat orientieren und in die Heimat abwandern und die Leute werden zum großen Teil wieder vor die CDU wählen. Denn daher kommen ja viele politische Akteure und auch Wähler und Wählerinnen und Wähler. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass eine Folgepartei aus der AfD bei einem Verbot existiert. Das ist in den Verbotsszenarien mit eingepreist. Das geht nicht. Wohin gehen die Wähler, wenn die Partei aufgelöst ist? Das ist gemeint. Das kann ich dir erklären. 3 Gruppen, die wählen die NPD, die hören auf, wieder zu wählen und sie wählen die CDU. Das passiert damit. Nochmal, die hören auf zu wählen, sie wählen die NPD, sie verteilen sich dann auch noch auf andere Kleinstparteien, viele wieder die FDP, weil die auch die Marktliberalen sind. Die FDP würde also wahrscheinlich wieder über 5% kommen und sie würden dann wieder die CDU wählen. Ne? So, das waren aber erstmal die Nachrichten. BSW, das wird sich alles verteilen. Ja, genau, korrekt. Danke für die Aufmerksamkeit.